So, es ist mal wieder höchste Zeit für eine neue Folge One on One. Mein Name ist Till Uhrig und hier setze ich mich so alle zwei Wochen mit Leuten zusammen, die mir interessante Dinge aus der Welt des Marketings erzählen können. Und für die aktuelle Folge bin ich nach Köln gefahren, um mich mit meinem Kollegen Chris Peters zu treffen. Chris ist Stratege bei uns und hat eine ziemlich umfassende Wettbewerbsanalyse im Bankenmarkt gemacht. Warum ist das interessant? Naja, es gibt kaum ein Feld, das sich gerade radikaler ändert als das der Banken- und Finanzwelt. Nicht nur, dass sich unser Umgang mit Bargeld und Bezahlsystem extrem verändert hat, ist ja klar. Auch die Art und Weise, wie wir mit Finanzplanung, Sparen und Investment umgehen, unterliegt gerade einem extremen Shift. Stichwort Finfluencer, Financial Freedom und Financial Education. Mit den Direktbanken, Fintechs und Techbanken drängen schon länger ganz neue Player auf den Markt. Aber nicht nur die, sondern auch Plattformen wie zum Beispiel Check24 rollen jetzt den Finanzmarkt von einer ganz anderen Seite auf und bieten sich als so eine Art Lebensoptimierer an. Und natürlich hat all das Auswirkungen darauf, wie Banken Marketing betreiben, ihre Kundschaft ansprechen und sich positionieren. Wo früher Seriosität das A und O war, geht's heute um Freiheit, Unabhängigkeit und Empowerment der Kundschaft. Höchste Zeit also, dass wir uns dieses Feld mal ein bisschen genauer anschauen. Also viel Spaß beim Gespräch mit Chris Peters. Sag mal, also ich bin ja so ein Bankentyp. Ich bin immer noch bei meiner Bank meiner Jugend quasi an meinem Heimatstandort. Der bin ich treu geblieben, weil, keine Ahnung, warum sollte ich die eigentlich wechseln? Ich habe mittlerweile ein Tagesgeldkonto bei einer Direktbank. Und ich habe irgendwann mal mir die Scalable Capital App gezogen, um ETFs zu machen. Dann mich aber doch nicht getraut, so mehrere tausend Euro einfach in so eine App zu überweisen. Das stellt wahrscheinlich ganz gut so die Verunsicherung und die Umwälzung da, die es gerade so auf dem Bankenmarkt gibt, oder?
Absolut, gerade in unserem Alter, denke ich. Ich meine, wir sind zwar noch jung, ja, aber wir gehören jetzt nicht der Gen Z an, die mit dem Thema vielleicht ganz anders umgeht als wir noch. Mhm. Und ja, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, weil ich glaube, das ging uns allen damals so, ohne dass unsere Eltern vielleicht bei der Deutschen Bank oder bei der Sparkasse oder wo auch immer waren. Und für uns vielleicht auch das erste Konto eröffnet haben. Das hat sich aber mittlerweile radikal verändert. Also ich glaube schon, dass in manchen, an vielen Stellen vielleicht Banken auch noch vererbt werden, von den Eltern an die Kinder. Aber natürlich geht eine Gen Z heutzutage anders um und vielleicht auch manchmal unbedarfter, ich weiß es nicht, und ist dann eher bereit, mal Geld auch an den Scalable oder an einen Bitpanda und Co. Zu überweisen, um dann eben zu investieren.
Mhm. Kannst du mal so ein bisschen aufzeigen, was sind denn jetzt gerade die großen Veränderungen? Also wie verändert sich die Bankenbranche? Was passiert da gerade?
Ja, die ist nicht erst seit gestern im Umbruch, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt gerade beschäftigen die Banken natürlich, wenn wir mal über Angebot sprechen, sowas wie Tagesgeld, ne, das ist ein Riesenthema gewesen in den vergangenen 1 bis 2 Jahren, natürlich auch durch die Polykrise, dadurch, dass die EZB eben den Leitzins erhöht hat und damit auch plötzlich Tagesgeldzinsen wieder anbieten konnte. Das war ja die letzten Jahrzehnte eigentlich überhaupt gar nicht möglich. Grundsätzlich haben natürlich die Neobanken, Fintechs und Co. die Banken- und Finanzbranche in den letzten Jahren ziemlich aufgemischt, muss man sagen, weil sie mit ganz neuen Modellen rangegangen sind, weil sie viel mehr Flexibilität angeboten haben, der Digitalisierungsgrad höher war, die Kundenansprache eine ganz andere war. Da ist ganz, ganz viel Bewegung natürlich reingekommen in den Markt. Und mittlerweile muss man ja dazu sagen, dass selbst Tech-Banken und Neobanken fast schon zum alten Eisen gehören, weil das ist keine Entwicklung, die jetzt in den letzten 3 oder 4 Jahren stattgefunden hat, sondern das geht ja auch darüber hinaus.
Kannst du eigentlich den Unterschied mir erklären zwischen Neobanken, Fintechs, Techbanken und was es sonst noch da draußen gibt?
Ja, das hat ja vor langer, langer Zeit, muss man ja sozusagen schon sagen, hat das ja begonnen mit den Direktbanken, wo es plötzlich dann keine Filiale mehr gab und keine festen Ansprechpartner. Du konntest eben nicht mehr zum Schalter gehen, sondern es war rein auf Online-Banking gesetzt. Und irgendwann kamen dann die ersten Neobanken, so wie N26, jetzt beispielsweise C24, eher als Fintech, die unter Umständen auch gar keine Vollbank sind letzten Endes, sondern dahinter steckt dann ja im Grunde nur ein Dienstleistungsgedanke und die Bank dahinter ist beispielsweise eine Solaris oder so, die also quasi die Abwicklung übernimmt. Es ist total verwirrend, weil halt auch für die Menschen da draußen, die die jetzt nicht so tief im Thema stecken, wenn du da mal rumfragst, da wird dir wahrscheinlich niemand den Unterschied zwischen einem Fintech und einer Neobank erklären können. So.
Ja.
Und das ist selbst für jemanden, der sich jetzt intensiv mit dem Thema auch beschäftigt hat, im Rahmen von Wettbewerbsanalysen, von Branchenanalysen, ist es nicht ganz einfach zu differenzieren, welches Fintech ist jetzt eine Vollbank beispielsweise, welche Neobank hat quasi auch eigene Produkte, die sie anbietet und wer ist an anderer Stelle eben nur Dienstleister und Durchlauferhitzer gewissermaßen.
Das heißt, manche sind quasi nur Hüllen, bieten nur so eine Front an quasi, ne, die vielleicht besonders userfreundlich ist, besonders einfach zu bedienen, besonders digital ist, haben aber gar keine eigenen Bankprodukte eigentlich dahinter, sondern nutzen eine weitere Bank sozusagen, die dann tatsächlich die Abwicklung macht.
Genau, das ist auch der Unterschied zwischen Vollbanken und Hausbanken, dass sie natürlich viel mehr Produkte anbieten können, die auch weiter reichen letzten Endes, also sowas wie Kreditvergabe auch in einem größeren Umfang beispielsweise oder auch Finanzierung, Immobilienfinanzierung, Kfz-Finanzierung und. Das leisten Fintechs und Neobanken häufig noch nicht oder eben dann nur über externe Partner, sowas wie Aux Money und Co. Die stellen aber im Grunde kein eigenes Geld zur Verfügung, um eine Finanzierung anbieten zu können, beispielsweise auch in höherem Umfang, wie es jetzt bei einer Immobilienfinanzierung der Fall ist.
Das heißt, du hast auf einmal aber auch für den Kunden ein wahnsinnig erweitertes Angebot, ne? Also früher bist du ja, wie du schon gesagt hast, früher war an deinem Standort, wo du gelebt hast, halt eine Bank. Und dann warst du, gab es vielleicht da 2, 3 unterschiedliche und da bist du dann hingegangen. Und jetzt ist einfach das Angebot ja wahnsinnig viel größer geworden, oder?
Ja, total. Und auch der Anspruch ist größer geworden. Ne? Also an Flexibilität, an Geschwindigkeit, an wir sehen das ja beispielsweise auch an Zahlungsdienstleistern oder Angeboten wie Klarna zum Beispiel, ne? Kauf auf Raten, ist ein Ding, was natürlich Vorteile hat für viele, 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 aber auch relativ große Nachteile, weil sie damit irgendwie in die Schuldenfalle geraten. Und da sind viele Neo- und Tech-Banken sogar auf den Zug aufgesprungen und haben selber für sich erkannt, dass sie mit Ratenzahlung in relativ kleinem Umfang, den sie selber dann auch noch leisten können, auch relativ gutes Geld machen können letzten Endes. Das heißt, du kannst in der App quasi direkt die Ratenzahlung beantragen. Das geht auch mit wenigen Klicks im Grunde und zahlst dann deine Käufe auf Raten bis zu einem Betrag von, kommt natürlich auf den Anbieter an, aber so bis zu 1.000 Euro kannst du da relativ schnell mal einfach in Raten aufteilen. Und das funktioniert bei den großen Filialbanken so flexibel, so einfach und so voll digital in den seltenen Fällen eigentlich.
Und wenn wir mal ein bisschen auf die Kundenseite schauen, wie haben sich denn die Ansprüche von Kunden an Banken verändert? Was wollen die mittlerweile von Banken?
Ja, ich glaube, da muss man schon auch nochmal ganz stark unterscheiden, über wen sprechen wir da? Du hast ja gerade eingangs schon gesagt, du hast dir die Scalable-App runtergeladen. Das hätte es vor 10 Jahren auch noch nicht gegeben, dass man sich irgendeine Trading-App runterlädt. Und auch damals hätte man ja schon in Aktien, ETFs und Co. investieren können.
Ja.
Aber es war halt deutlich komplizierter. Und Einfachheit ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Treiber für viele. Und natürlich der Zugang zu Informationen. Stichwort Finfluencer. Aber auch Freunde und Bekannte, auf die man natürlich auch vertraut. Dass die einem sagen, hey, du, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Corona hat auch übrigens eine große Rolle gespielt.
Ja.
Dass sich in der Corona-Zeit viele, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, haben sich echt viele mit dem Thema Finanzen, Investment und Co. Auseinandergesetzt und haben angefangen zu traden und haben sich dann eben die App runtergeladen und haben mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und haben das investiert. Also ich glaube, was sich wirklich ganz stark verändert hat, ist die Tatsache, dass gerade jüngere Menschen ganz anders mit dem Thema Finanzen und Anlage umgehen. Natürlich auch durch Social Media getrieben, durch Freunde und Bekannte beeinflusst. Und die haben auch ganz andere Anforderungen an Banken, als es jetzt vielleicht eine ältere Generation ist oder als es auch jüngere Generationen vor 10, 15 oder 20 Jahren der Fall war. Mhm. Einfachheit, Schnelligkeit und natürlich der Zugang zu den Informationen, der fehlte damals einfach noch. Wir haben die Bank vererbt bekommen und die anderen, die bekommen das unter Umständen über Instagram, TikTok, Pinterest und Co. Durch Finfluencer gezeigt, wie einfach das alles ist und wie gut das funktionieren kann. So, das muss man natürlich immer dazu sagen, weil in vielen Fällen kann das natürlich auch total nach hinten losgehen.
Also ich glaube, diese finanzielle Informationsfreiheit, die Financial Education spielt, hat auch bei mir eine wahnsinnige Rolle gespielt, weil ich wäre vorher niemals auf die Idee gekommen, sozusagen selbsttätig irgendwo, keine Ahnung, zu investieren oder irgendwelche Finanzprodukte mir selbsttätig anzuschaffen quasi. Aber ich habe dann mehrere Podcasts gehört und irgendwie YouTube-Videos, Finanzfluss und so mir angeschaut. Und danach hatte ich schon das Gefühl, okay, so schwer ist es eigentlich gar nicht. So klar, ist in der Teufel steckt im Detail, aber wenn du so eine Grundlage haben willst, die auf jeden Fall schon mal irgendwie funktioniert, dann kannst du das eigentlich, kriegst du es selber hin.
Ja, das ist sicher ein gesellschaftlicher Trend, dass der Zugang zu Informationen sich halt komplett verändert hat. Ja, früher musstest du ja irgendwie erstmal einen Experten suchen, aktiv im Grunde auch, oder du hast ihn empfohlen bekommen und hast dich mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt. Wenn du dich heute auf TikTok oder Instagram, wo auch immer, bewegst, dann kommst du ja fast gar nicht drum rum. Das heißt, du wirst automatisch beim Doomscrolling mit dem Thema Finanzen konfrontiert. Und irgendwann macht es vielleicht mal Klick und du nimmst es auf und denkst dir, wie du gerade auch sagtest, oh krass, ich muss eigentlich gar nicht so viel tun, um da auch in dieses Game einzusteigen.
Mich würde aber interessieren, wie viele es dann tatsächlich machen, weil bei mir war es halt so, ich habe mich da relativ umfassend informiert, bin da so eingetaucht in dieses Rabbit Hole, habe mir dann die Scalable Capital App gezogen und habe dann halt doch nicht die paar tausend Euro in diese App überwiesen, weil ich dachte so, ich bin mir jetzt unsicher, soll ich das wirklich machen? Natürlich ist es am Ende, wäre es kein Problem gewesen, aber man überlegt halt einmal kurz und das ist halt dann doch die Hürde, wo du halt doch am Ende, wo am Ende faktisch was passiert. Und da würde mich mal interessieren, wie viele es dann tatsächlich machen, gerade in diesem doch eher konservativen Deutschland.
Ich glaube, aus einer Studie von 22, müsst ihr aber nochmal nachschlagen, sind es rund 13% der Deutschen, die traden und die anlegen, wobei ich denke mal, gerade in der Gen Z und also gerade unter den Jüngeren, die eben dann Scalable nutzen oder auch andere, da ist der Anteil schon relativ hoch. Zumindest derer, die sich einfach registriert haben, die sich verifiziert haben und die wie du vielleicht noch gar nicht so wirklich eingestiegen sind. Dazu muss man ja auch sagen, dass, also klar, der Aktienhandel, den gibt's seit Jahren, Jahrzehnten, schon viel länger im Grunde. Ja, und da gibt es natürlich auch ein nicht ganz geringen Anteil in unserer Elterngeneration, Stichwort Telekom-Aktien damals, ich erinnere mich noch gut, ja, die da auch ziemlich viel Kohle in den Sand gesetzt haben. Ich glaube, gerade die Gen Z ist, was das Thema anbelangt, einfach deutlich experimentierfreudiger und offener und hegt da auch gar nicht so die Bedenken und denkt gar nicht darüber nach, ist das jetzt seriös oder ist das nicht seriös. Weil es eben, glaube ich, unter der Generation auch so viele machen.
Seriosität ist aber schon ja ein bisschen Punkt, weil du musst ja den Informationen gerade von den Finfluencern auch vertrauen können. So, wie vertrauenswürdig ist denn dieser Finfluencer-Markt überhaupt? Ich meine, es gibt ja gar keine Einstiegshürde, es gibt ja gar keine Qualitätsmerkmale, gar keine Qualitätskriterien für jemanden, der sich Finfluencer nennt sozusagen.
Absolut. Darüber wird gerade auch diskutiert, ob man nicht tatsächlich irgendwie sozusagen so eine Art Sachkundenachweis oder so braucht, um auch tatsächlich als Finfluencer arbeiten zu können. Die BaFin hatte sowas mal ins Spiel gebracht, weil man festgestellt hat, dass es gibt eine internationale Studie, die wirklich, es gibt auch eine Studie über den deutschen Markt, ich glaube, die haben rund 350 Finfluencer, haben die sich mal angeschaut, dass nur 6% der Finfluencer tatsächlich auch wissen, was sie da tun. Ja. So. Und ich meine, klar, du kriegst auch mal von einem Kumpel irgendwie einen schlechten Tipp oder so. Wenn es jetzt darum geht, dass du zum falschen Kaugummi gegriffen hast oder so und es schmeckt dir nicht, okay, dann ist das ein Thema. Aber wenn du jetzt dein Erspartes in die Hand nimmst und vielleicht wirklich mal 1.000, 2.000, 5.000, wie viel auch immer investierst und die sind dann einfach weg plötzlich oder einfach nur noch die Hälfte wert, was bei einer Volatilität von 40% oder so, die du auch häufig gerade bei Altcoins hast, passieren kann, dann stehst du da und die Kohle ist einfach weg und die gibt dir auch niemand wieder.
Ich meine, nicht umsonst ist Seriosität natürlich auch eines der großen Kommunikationsmerkmale von Banken gewesen zumindest. Ne? Wenn man zumindest jetzt mal die Deutsche Bank anschaut, wo es einfach um absolute Seriosität als so das Merkmal schlechthin geht. So, ne? Wie verändert sich denn, wenn wir jetzt mal kommunikativ drauf schauen, wie verändert sich denn jetzt dadurch diese Positionierung in dem Bankensektor? Ich meine, du hast einerseits Banken, die auf absolute Seriosität setzen. Und dann hast du diese disruptiven Elemente, du hast Financial Freedom, du hast Neobanken und Fintechs, die dir Freiheit versprechen, die dir sagen, du kannst alles selber machen, die wo auch eine gewisse Lockerheit, Freiheit und auch so eine gewisse Coolness mit daherkommt. So, wie verändert das denn den Markt der Kommunikation jetzt? Wie müssen Banken sich, wie positionieren Banken sich jetzt anders?
Ja, also wir haben uns das Banken- und Finanzsegment mal ganz genau angeschaut und haben auch drauf geguckt, wie positionieren die sich, haben eine sehr umfassende semantische Analyse durchgeführt, qualitativ über, ich glaube, weiß nicht mehr, es waren 14 Wettbewerber oder so, die wir uns wirklich mal ganz genau angeschaut haben, aus allen Segmenten, also aus allen Marktsegmenten, da waren Fintechs dabei, da waren Neobanken dabei, da waren auch Direktbanken dabei, aber eben auch die Filialbanken, bei denen wir aber auch schon eine Veränderung feststellen konnten. Also über alle Teilnehmer, Marktteilnehmer hinweg eigentlich, konnten wir schon feststellen, dass sie sich stärker in Richtung Stimulanz bewegen. Wenn wir uns jetzt mal, wenn wir über die Limbic Map sprechen, ich weiß nicht, ob es jedem ein Begriff ist, Gruppe Nymphenburg mit Dominanz, Stimulanz, Balance.
Das müsstest du, glaube ich, nochmal genauer kurz erklären.
Ja, im Grunde ist das gar nicht so kompliziert. Also es gibt drei Emotionssysteme in der Limbic Map, die da heißen Dominanz, Balance und Stimulanz. Mhm. Und sie sollen auch ganz unterschiedliche Typen ansprechen. Also beispielsweise im Dominanzbereich eher den Performer zum Beispiel. Das ist vielleicht auch dann der Finanzoptimierer, der seine Finanzen voll im Griff hat, der sich sehr gut informiert, der aber auch an Wachstum orientiert ist und drauf aus ist. Dann gibt es eher den Balance-Typ, der auf der Sicherheit braucht, beispielsweise Vertrauen, Familie, Geborgenheit und so. Das sind eher dann die Balance-Typen. Und dann gibt es die Stimulanz, den Stimulanzbereich, wo es eher um ja so Dinge wie vielleicht auch Humor, Leichtigkeit, Kreativität und Co. geht so. Bis hin zu Rebellion. Und auch das sehen wir unter den Fintechs, insbesondere unter den Fintechs, die da ziemlich Bewegung in den Markt reingebracht haben, in den kommunikativen Markt, die, so wie eine Tomorrow beispielsweise, sehr rebellisch auftreten, ja, wo man dann Bilder von Demonstrationen sieht. Da geht es natürlich auch ganz stark um das Zukunftsthema, ja, wir irgendwie auch im Sinne der Nachhaltigkeit heutzutage anders agieren müssen und anders auch investieren müssen. Und da hat sich zum Beispiel Tomorrow ganz klar positioniert, anders aber als eine GLS-Bank zum Beispiel, die ja auch sehr stark für Nachhaltigkeit steht, als echte Nachhaltigkeitsbank, die aber nicht so rebellisch auftritt. So.
Ja, okay. Und in diesen drei Segmenten, also wir haben Dominanz, Stimulanz und Balance, genau, was wäre eine deutsche Bank zum Beispiel?
Naja, eine deutsche Bank ist immer noch im Dominanzbereich, so die eben Wachstum, Prosperität kommuniziert, die auch natürlich ganz bestimmte Kundengruppen ansprechen möchte, die auch wirtschaftlich gut aufgestellt sind, die natürlich auch in gewisser Weise rentabel sind für die Bank. Und das sieht man an allen Stellen. So, zwar hat auch die Deutsche Bank sich zwischendurch mal versucht, eher in Richtung Stimulanz zu bewegen. Aber ja, also das Leistung aus Leidenschaft, was ihnen ja irgendwann dann auch auf die Füße gefallen ist, muss man sagen, haftet immer noch sehr stark an der Deutschen Bank als der Ruler sozusagen, der Herrscher unter den Banken. Denn wir haben die auch eingeordnet unter den Archetypen und haben mal geguckt, welche Bank ist denn welcher Archetyp. Mhm. Und da war die Deutsche Bank nach wie vor immer noch eigentlich der Herrscher.
Mhm. Archetypen finde ich spannend. Das heißt, du ordnest, damit du ein besseres Gefühl für die Kommunikation letztendlich bekommst, ne, ordnest du die einem Archetypen zu, mit dem du klare Assoziationen hast irgendwie, ne? Kannst du ein paar unterschiedliche Archetypen nennen?
Ja, genau, das ist der Punkt. Das hilft dir in der Kommunikation natürlich total gut, weil du genau vorgeben kannst, welche Merkmale, welche Charakteristika machen denn den Archetypen aus. Und ja, im Markenkern liegt oft schon eine gewisse Tendenz. Es ist nicht immer eindeutig im Banken- und Finanzwesen. Mhm. Da gibt es, glaube ich, andere Branchen, wo es nochmal eindeutiger ist, weil natürlich viele Banken auch eher gefällig wirken wollen. Und dann bist du sehr schnell beim Everyman zum Beispiel, mhm. ne, der so der Jedermann, der eigentlich jedem auch gefallen möchte, der so der nette Nachbar von nebenan ist, dem du dein Vertrauen entgegenbringst und so. Da muss man
Volkswagen echt, quasi.
Ja, genau.
Zum Volkswagen Beispiel. Ist die Everyman-Marke schlechthin.
Volkswagen das heißt, ne? ist die Everyman-Marke schlechthin, ja. Und da gibt es eben gerade im Banken- und Finanzwesen nur wenige Ruler oder nur wenige Jester zum Beispiel auch, ne? Also der Jester ist so der Narr.
Hofnarr, genau.
Genau. Ja. Und die ING, die kannst du relativ gut als Jester, glaube ich, einordnen mit Dirk Nowitzki als ganz starkes Testimonial.
Mit witziger Werbung.
Humorvoll, mhm. ne? Immer irgendwie mit Humor auftritt, sich auch nie selbst zu ernst nimmt, was ja auch echt total diametral zu einer Deutschen Bank zum Beispiel ist, ne? Die sich selbst nie auf die Schippe nehmen würde. Hm. Anders bei der Sparkasse.
Die ist ein Everyman wahrscheinlich, ne?
Die Sparkasse ist der Everyman.
Der Everyman schlechthin.
Ja, ja, im Grunde schon. Die halt auch Nähe zeigen, die natürlich auch regionale Verbundenheit mitbringen. Hm. Das steht der Sparkasse oder den Sparkassen, muss man sagen, ja auch relativ gut. Hm. So, und die, das macht sie ja auch aus, ne? Dass sie der Ansprechpartner vor Ort sind. Da kannst du hingehen mit deinen Sorgen und Ängsten, aber auch da ändert sich natürlich das Geschäft, ne? Weil da haben wir eben schon drüber gesprochen, die Bedürfnisse haben sich verändert, der Digitalisierungsgrad mittlerweile, die Filialen, die im Grunde die wenigsten noch irgendwie großartig rentabel sind, und auch da versucht die Sparkasse natürlich irgendwie sich zu verändern und anders zu positionieren, um eben den Ansprüchen und Bedürfnissen der Generation Z oder auch den jüngeren Generationen, dazu gehört ja nicht nur die Generation Z, einfach auch gerecht werden zu können.
Ja, genau. Also was nützt eine lokale Positionierung, wenn das überhaupt nicht, wenn du überhaupt nicht mehr in eine Filiale gehst, so, ne? Was nützt da eine lokale Positionierung? Ich bin nur noch aus absoluter Faulheit bei meiner bei der Filialbank meiner Heimat einfach, weil ich keine Not gespürt habe, das zu ändern. Aber ich habe natürlich trotzdem Vorbehalte gegen diese lokale Bank, weil ich denke, ja, könnte ich da jetzt, wenn ich wollte, ETFs traden oder so? Kann ich über Umwege, ja, aber es ist garantiert nicht so einfach wie mit diesen Apps, die darauf zugeschnitten sind, so, ne?
Absolut, ja. Also ich denke auch wirklich, die Filialbanken, ich glaube schon, dass es in bestimmten Segmenten eine Daseinsberechtigung gibt. Und auch, ich meine, würdest du jetzt eine Immobilienfinanzierung über eine App abschließen?
Nee, da möchte ich an irgendeiner Stelle mit einem Menschen sprechen, weil da ist mir einfach die Unsicherheit, einfach irgendeinem Scam aufzusitzen, zu groß. Aber wer weiß, ob diese Maske da wirklich die Maske ist von diesem Fintech und so weiter. Natürlich gibt es Verifizierungsdinge schon klar und die Fintechs werden natürlich auch sagen, es ist alles mega safe und du kannst es groß machen. Aber das Gefühl dem gegenüber, die Unsicherheit gegen dem ist, wäre mir, glaube ich, einfach zu groß.
Ja, total. Das war auch ein oder ist auch immer noch ein Riesenproblem, ne? Das Thema Phishing und Scam, wo Trading-Plattformen 1:1 nachgebaut werden. Du investierst und bist im Glauben, das ist alles echt und real. Dir werden aber Kurse vorgegaukelt, die auch explodieren und dein Gewinn explodiert gleichermaßen und deine Rendite. Und dann ruft dich plötzlich der Berater an und sagt, Mensch, du hast einen riesen Gewinn eingefahren, jetzt musst du irgendwie nochmal 10.000 Euro nachschieben. Und am Ende stellt sich raus, das ist alles nicht echt.
War alles nicht echt, genau. Und also speziell jetzt mit dem Aufkommen von KI, wo du ja auch einfach unterlegen bist quasi, bin ich, glaube ich, extra vorsichtig gegenüber rein digitalen Finanzprodukten, wo du an keiner Stelle irgendwie mit einem verifizierten menschlichen Kontakt zu tun hast. Oder?
Absolut. Also das Thema KI und auch ja, der Umgang mit den Daten ist nochmal ein absoluter Gamechanger.
Mhm. Inwiefern?
Schau dir die C24 zum Beispiel an, die jetzt auch ja schon eine gewisse Zeit am Markt ist, aber auch noch gar nicht so lange.
C24 ist Check24?
Check24, ja, okay. Genau. Und die quasi deine Ein- und Ausgänge screent und wenn die App oder die KI feststellt, ey, du zahlst aber relativ viel für deinen Stromanbieter, dir direkt automatische Optimierung vorschlägt und sagt, guck doch mal, vielleicht kannst du damit sogar noch ein bisschen Geld sparen. Und das betrifft jetzt nicht nur das Thema Kontoeinblick und Analyse von Ein- und Ausgängen. Das Thema KI verändert natürlich wirklich die gesamte Branche, den gesamten Markt, ne, bis hin zu, ja, wo früher eben dann noch relativ simple Chatbots eingesetzt wurden, die aber natürlich auch den Service einer Bank revolutionieren können.
Mhm. Lass da nochmal genau hinschauen. Also das Disruptive ist quasi, dass Check24 Zugang zu deinen Bankdaten bekommt, ne? wenn du das gewährst und dann analysiert, wofür du eigentlich dein Geld ausgibst.
Genau.
Und darauf natürlich dann mit Produktempfehlungen quasi reagieren kann.
Ja. Also die C24, die geht halt hin und analysiert quasi deine Ausgaben und deine Eingänge und Co. und kann auf dieser Basis dann Optimierungsvorschläge unterbreiten. Ja.
Das ist ja schon interessant, dass Banken in der ganzen Geschichte auch schon des Online-Bankings, das es schon sehr lange gibt, noch nie auf diese Idee gekommen sind.
Ja.
Und natürlich haben dann, wenn man jetzt mal daran denkt, die ganzen Dienstleister und Plattformen, Anbieter wie Amazon und so weiter, haben ja da eigentlich einen viel größeren Hebel, weil sie dir direkt irgendwas anbieten können, was du dann auch kaufen und investieren kannst. Das machen ja Banken eigentlich nicht, ne? Das finde ich total interessant.
Ja, total.
Also da denkt man dann ganz anders über das Bankwesen nochmal nach, weil Banken hat es bisher ja überhaupt nicht gekümmert, wofür du eigentlich dein Geld ausgibst, ne? Mehr oder weniger.
Und ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, vielleicht ist das aber auch eher wieder so ein Generationenthema. Ich hätte gar keinen Bock drauf gehabt, dass meine Bank so genau drauf guckt und denkt, ah, hier hast du wieder Geld bei DM ausgegeben und es war vielleicht ein bisschen viel. Oder war der Kauf jetzt im Baumarkt noch notwendig? Oder keine Ahnung. Ne? Also ich glaube, ich hätte da schon auch irgendwie Vorbehalte gehabt noch und hätte so gedacht, boah, nee, das müsst ihr jetzt gar nicht wissen. Selbst wenn es nur die Bank selbst ist, die quasi meine Ein- und Ausgänge, aber das ist ja, das macht nicht nur eine C24, ne? Das macht eine N26 genauso und mittlerweile sind auch die anderen Banken da am Start und stellen dir Tools zur Verfügung, mit denen du deine Finanzen optimieren kannst. So.
Lass uns mal ein bisschen auf die Kommunikation und auf die Positionierung schauen. Was habt ihr denn noch herausgefunden in dieser Wettbewerbsanalyse?
Also ein spannendes Thema, das ist aber vielleicht auch ein bisschen ein No-Brainer, aber ich weiß nicht, ob es allen so bewusst ist, ist das Thema Werte und Werteindex, dass sich gerade die Banken- und Finanzbranche auch immer an gesellschaftlichen Werten orientiert. Wie jetzt im Moment zum Beispiel sehen wir ganz stark den Trend zu der Kommunikation von Aufbruch und Optimismus. Mhm. In unsicheren Zeiten wird an vielen Stellen natürlich kommuniziert, dass man optimistisch bleibt so und dass man optimistisch in die Zukunft blickt. Und auch die Commerzbank beispielsweise, die hat gerade oder launcht jetzt bald mit ihrer Trotzdem-Kampagne, die so ein bisschen an kindlichen Trotz angelehnt ist, dass man eben dieser Entwicklung einfach auch ein Stück weit trotzen soll und trotzdem seine Träume verwirklichen soll. Und das ist eine Entwicklung, die wir eigentlich fast im gesamten Wettbewerb in der Branche sehen, dass sowas wie Aufbruch und Optimismus an allen Stellen kommuniziert wird. Zukunft ist jetzt.
Aber es wird kommuniziert, um sozusagen laut zu sein und einen Unterschied zu machen und was Besonderes zu sein, weil momentan denke ich nicht besonders an Optimismus, wenn ich mir so die Polykrisen dieser Welt anschaue. Ich würde an der Stelle ja denken, dass Sicherheit eigentlich das erfolgsversprechendste Kommunikationsmoment ist.
Ja, Sicherheit ist natürlich ein total wichtiger Faktor, aber es ist halt kein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Also wenn deine Bank nicht sicher ist, also
das ist Grundvoraussetzung, dann muss ich es nicht kommunizieren eigentlich.
Ja, das sind so Hygienefaktoren letzten Endes, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also sowas wie Sicherheit, sowas wie auch Einfachheit fast schon. Ne? Oder wenn sie eben nicht sicher ist.
Wenn dein Geld nicht sicher ist, dann brauchst du gar nicht anfangen. Diese neuen Player, die jetzt auf dem Markt sind, wie verändern die denn jetzt die Kommunikation der traditionellen Banken, der Filialbanken?
Naja, also man sieht auch bei einer Sparkasse, man sieht auch bei den Sparda-Banken, Sparda- und Raiffeisenbanken, auch bei denen sieht man natürlich klar den Hang zur Markenverjüngung. So. Selbst der Comdirect, die sich jetzt auch nochmal neu positioniert hat, vor gar nicht allzu langer Zeit, die versuchen natürlich über die Markenverjüngung auch die jüngeren, auch unabhängigeren Zielgruppen zu erreichen, so, ne? Die vielleicht auch eher geneigt sind, mal zu diversifizieren und nicht nur bei einer Bank zu sein, sondern vielleicht bei zwei, drei oder dann eben auch noch eine Trading-App nutzen und so. Die also nicht diese eine Hausbank haben, so wie es früher war. Und Markenverjüngung ist, glaube ich, ein Trend, den man ganz klar erkennen kann.
Was ist dir denn persönlich noch aufgefallen bei deiner Wettbewerbsanalyse?
Ja, also es gab einen Aspekt, der mir schon aufgefallen ist, der mir auch irgendwie persönlich am Herzen liegt. Weil wir schon feststellen konnten, dass bei aller Markenverjüngung, die da stattfindet gerade, dass bestimmte Zielgruppen einfach hinten überfallen und irgendwie unberücksichtigt bleiben und dass irgendwo zwischen FOMO und YOLO, Leichtigkeit und Einfachheit, zwischen Hipster, First Mover und Daytrader so manche Generationen einfach ausgeblendet werden oder vielleicht auch Menschen, die mit der Schnelllebigkeit, mit der Digitalisierung und Co., aus welchen Gründen auch immer, nicht Schritt halten können, dass die einfach so ein bisschen ausgeblendet werden. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt an der Rentabilität der Kundengruppen liegt oder dieser Zielsegmente liegt oder ob sie einfach schlichtweg wirklich unter den Tisch fallen, so, weil eben alles einfach schneller wird und wir uns dem eben anpassen müssen, auch gezwungenermaßen. Stichwort KI, Stichwort Digitalisierung. Aber auch in den Bildwelten, in den Spots, in den TikTok, Instagram und sonstigen werblichen Maßnahmen gehen diese Gruppen irgendwie ein Stück weit verloren, habe ich immer so das Gefühl. Und ja, vielleicht gibt's da noch Spezialbanken, so wie die GLS oder andere, bei denen es dann auch noch um ganz andere Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit geht, scheinen diese Kundengruppen einfach irgendwie ausgeblendet zu werden.
Und wenn man sich mal so die Alterspyramide anschaut, sind es ja nicht wenige Menschen, die vielleicht jetzt gerade nicht Digital Native sind und jetzt irgendwie über 65 sind und vielleicht aber auch noch ein ganz gutes Erbe zu verwalten hätten.
Also, ne? Absolut, auf jeden Fall, genau. Und ja, das ist natürlich auch so ein bisschen das Pudelskern, ne? Dass die Sparkassen und im Grunde auch alle Filialbanken irgendwie natürlich auch rentabel sein müssen, dass sie quasi sich aus der Fläche auch zurückziehen an vielen Stellen, weil es sonst einfach nicht mehr leistbar ist und viele Junge eben auch gar nicht mehr den Anspruch haben, in die Filiale zu gehen. Und dabei eben ja diese Zielgruppen einfach nicht so richtig im Blick behalten. Wobei auch da gibt es immer noch einige, muss man sagen, die dann mit mobilen Filialen auch irgendwie noch kompensieren. und auch immer noch diese Zielgruppen ansprechen, so, die dann eben auch nicht hingehen und mal eben sagen, okay, ich pack meine ganze Kohle jetzt zur komm direkt oder zur DKB oder zur N26. Auch das konnten wir als ganz klaren Trend erkennen in der Wettbewerbsanalyse, dass es um Autonomie und Kompetenz geht. Mhm. Also man will den Zielgruppen das Gefühl von Autonomie, Selbstbestimmtheit, Selbstbestimmung und Kompetenz vermitteln. Du hast deine Finanzen im Griff. Du kannst selbst für deine finanzielle Unabhängigkeit sorgen. Und dabei treten die Banken im Wettbewerb aber ganz unterschiedlich auf. Die einen sind dann eher Partner und wir begleiten dich auf diesem Weg. Wir sind an deiner Seite. Wir sind auch persönlich. Wir sind nah. Das betrifft dann eher immer noch die Filialbanken. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch die Enabler, von denen es manche wirklich wahnsinnig gut machen auch, die umfassendes Informationsmaterial zur Verfügung stellen, wo man sich wirklich auch zugegebenermaßen natürlich auch selber noch das Wissen drauf schaffen muss. Und die natürlich auch, und das ist der, ich denke mal, das ist auch einer der Gedanken dabei, einfach den Service zurückschrauben müssen, so, ne, den Service ersetzen durch KI, dass dann niemand mehr erreichbar ist irgendwie am Telefon zukünftig, sondern dass eben dann nur noch die KI-drängende Fragen beantwortet.
In diesem ganzen Feld, das sich jetzt zeigt, das wir gerade besprochen haben, es ist kompliziert, wie es sich herausstellt. Was würdest du den Banken raten, wie sie künftig vielleicht kommunikativ agieren können?
Also ich glaube, zwischen all den doch sehr jungen, glücklichen Menschen, die man oft sieht in der Kommunikation, zwischen Familien, die happy vom fertig errichteten Einfamilienhaus stehen, denke ich, dass gerade in diesen Zeiten, auch wenn wir natürlich immer optimistisch sein wollen und Optimismus auch in der Kommunikation haben wollen, wäre es, glaube ich, schon gut, wenn man auch mal ganz ehrlich über die Kehrseite der Medaille spricht, so, ne? Denn der Weg zum Einfamilienhaus, der ist nicht ganz einfach, der ist steinig so. Und auch Studierende, die sitzen am 20. vielleicht da und denken sich, okay, die nächsten 9, 10, 11 Tage, die gibt's dann Nudeln irgendwie. Und das betrifft ja nicht nur Studierende heutzutage, sondern es betrifft ja quasi ganze gesellschaftliche Schichten bis in die Mittelschicht hinein, die gerade echt an vielen Stellen ja auch gucken muss, wie kommen wir aus mit unserem Einkommen? Ich meine, im FMCG-Bereich sieht man das, dass Ehrlichkeit, Authentizität wirklich auch gut funktioniert. Wir hatten jetzt gerade zum Beispiel Aldi anlässlich Mutter- und Vatertag, dieser anrührende Spot, wo es darum ging, Liebe geht durch den Magen und darüber hinaus, wo auch mal ganz ehrlich gezeigt wurde, dass das echt ein Struggle ist mit kleinen Kindern. Ja. Und genauso ist es auch mit dem Thema Finanzen. Das ist ein echter Struggle manchmal, außer für die, die sich halt eher dann um Zuwachs, Gewinn, Prosperität und Co. Kümmern. Aber für alle anderen, das betrifft ja echt ganz schön viele, denen einfach mal zu zeigen, hey, du bist da nicht alleine. Es geht anderen genauso wie dir. Und das vielleicht auch mal über ein humorvolles Meme auf Instagram, oder Facebook oder TikTok hinaus vielleicht sogar mal ATL zum Bestandteil einer größeren Kampagne zu machen. Ich glaube, das wäre nur ehrlich und authentisch. Und ja, das sind ja auch sogar emotionale Benefits. Ne? Und nicht nur emotionale, sondern auch eigentlich rationale Benefits, wenn deine Bank ehrlich ist zu dir und fair und transparent. Würde das der Bank ganz gut stehen und sicher auch viele Fans generieren da draußen.
Okay, super, Chris. Dann vielen Dank für dein Gespräch hier.
Ich danke dir.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wir packen euch wie immer die relevanten Links, über die wir gesprochen haben, in die Shownotes. Und wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und eine Bewertung hinterlasst. Das hilft nämlich anderen Leuten, diesen Podcast einfacher zu finden. Und eine Sache noch, wenn ihr auf Jobsuche seid und euch vorstellen könnt, bei Territory zu arbeiten oder wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er sehr gut zu uns passt, dann besucht doch bitte karriere.territory.de. Da findet ihr aktuelle Stellenausschreibungen. und alles, was ihr so über das Arbeiten bei Territory wissen müsst. Da freuen wir uns über euren Besuch und in 2 Wochen geht's weiter mit dem nächsten spannenden Thema aus der Agenturwelt. Bis dahin, macht's gut und tschüss.